Ja, dann hier nochmal an alle einen schönen und gesegneten Morgen, auch ins Online-Meeting und nach Adelberg. Ich möchte zu Beginn, das braucht ihr nicht aufschlagen, aber ein paar Zeilen aus dem Römerbrief vorlesen. Dort schreibt Paulus im ersten Kapitel: Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Ja, liebe Geschwister in Adelberg, eigentlich war es geplant, dass ich heute bei euch bin. Hat leider nicht geklappt. Ich kann leider nicht sagen, dass ich genauso dafür wie Paulus flehe, dass das endlich mal klappt. Und doch freue ich mich drauf und hoffe und werde jetzt wahrscheinlich auch noch häufiger dafür beten, dass es endlich gelingt. Aber danken wir dem Herrn, dass die Technik es möglich macht, dass ich euch heute hoffentlich auch etwas geistliche Gnadengabe mitteilen kann und natürlich auch allen anderen. Ja, für heute war es eigentlich geplant, dass ich in Adelberg bin und hierher gestreamt werde. Aber das wurde jetzt leider verhindert. Ja, wenden wir uns nun aber dennoch dem Wort zu. Und zwar diesmal wieder nicht dem Markus-Evangelium, sondern wieder dem zweiten Buch Chronik. Zweite Chronik. Vor wenigen Wochen habe ich mit euch das Leben des Propheten Josaphat betrachtet. Von Josaphat hatten wir gelernt, wie wichtig für den Gläubigen die Absonderung vom Bösen ist. Und heute möchte ich mit euch den Vater von Josaphat betrachten, nämlich König Asa, und zwar in den Kapiteln 14 bis 15. Zweite Chronik, die Kapitel 14, 15 und 16. Wie auch sein Sohn war Asa ein König, in dessen Leben es viel Licht, aber leider auch manches an Schatten gab. Und so können wir auch von Asa natürlich an seinem guten Vorbild lernen, aber auch an den Punkten, wo er uns leider ein schlechtes Vorbild ist. Und an Asas Leben lernen wir, dass es im Glaubensleben nicht genügt, gut zu starten, sondern dass es nötig ist, dran zu bleiben und den Lauf auch gut zu vollenden. Im Hebräerbrief Kapitel 10, das schlage ich kurz auf, Hebräerbrief Kapitel 10, gibt der Schreiber eine Ermahnung, die auch zum Leben Asas passt. Hebräerbrief Kapitel 10, die Verse 35 bis 37. Hebräer 10, 35. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll, und wird nicht auf sich warten lassen. Wie auch die Hebräer, so hat jeder Christ in seinem christlichen Leben standhaftes Ausharren Not. Es genügt nicht gut anzufangen. Es zählt oder es gilt auch gut zu vollenden. Und Asa war eben ein König, der sehr gut angefangen hat und auch lange Zeit sehr gut seinen Weg bestritten hat, aber dann an irgendeinem Punkt in Sünde gefallen ist und das leider den Segen, den sein Leben gebracht hat, stark in späteren Jahren eingeschränkt hat. Und damit ist Asa nicht allein. In der Bibel gibt es auch mehrere Beispiele, mehrere Könige. Wir denken vielleicht an Salomo, der natürlich das Paradebeispiel für einen guten Anfang ist und dann auch das Paradebeispiel dafür, wie krachend ein so vorbildliches Leben scheitern kann, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube nicht, dass er letztendlich abgefallen ist, aber er hat doch leider das, was er aufgebaut hat, in späteren Jahren wieder zerstört, indem er den Fluch Gottes auf sich gebracht hat. Und auch in der Geschichte seit Salomo gab es viele solche Beispiele. Vielleicht kennt ihr Geschwister, die gut angefangen haben und dann an irgendeinem Punkt leider ins Straucheln gekommen sind. Ja? Erst vor kurzem hat mir ein Bruder erzählt, dass ein Mann, der ihm im Glauben lang ein Vorbild war, der auch selbst eine Gemeinde gegründet hat, auf einmal sich von seiner Frau geschieden hat und nun nichts mehr mit der Gemeinde am Hut hat. Er verleugnet nicht den Glauben, er meinte nur damals, er hält es einfach nicht mehr aus in dieser Ehe. Das Urteil meines Freundes war, dass er leider wahrscheinlich ein Mann war, der nie gelernt hat, seinen Stolz zu beugen und deshalb in diese Sünde gefallen ist. Und so gibt es viele Beispiele, aber natürlich sind das nicht die Menschen, von denen wir heute Biografien kennen, weil das natürlich die sind, die dann auch in Vergessenheit geraten. Ich möchte euch heute Asa als gutes Vorbild, aber eben auch als schlechtes Vorbild vorstellen, um die Ermahnung weiterzugeben, dran zu bleiben. Suche Gott und bleibe dabei. Und es sind drei Kapitel, 14, 15 und 16. Dem ersten Kapitel habe ich die Überschrift gegeben, suche den Herrn wie Asa. Im Kapitel 15 habe ich die Überschrift gegeben, bleib dran wie Asa. Und im 16. Kapitel habe ich die Überschrift gegeben, knick nicht ein wie Asa. Und diese drei Kapitel wollen wir jetzt heute betrachten. Ich beginne damit, indem ich von Kapitel 14 die ersten 7 Verse vorlese. 2. Chronik 14, 1 bis 7. Und Asa tat, was gut und recht war vor dem Herrn, seinem Gott. Denn er entfernte die fremden Altäre und die Höhen und zerbrach die Gedenksteine und hieb die Aschera-Standbilder um. Und er gebot Juda, den Herrn, den Gott ihrer Väter, zu suchen und nach dem Gesetz und Gebot zu handeln. Er entfernte auch aus allen Städten Judas die Höhen und die Sonnensäulen, und das Königreich hatte Ruhe unter ihm. Und er baute feste Städte in Juda, weil in jenen Jahren das Land Ruhe hatte und kein Krieg gegen ihn geführt wurde. Denn der Herr gab ihm Ruhe. Und Asa sprach zu Juda, lasst uns diese Städte bauen und sie mit Mauern umgeben und Türmen, Toren und Riegeln, weil das Land noch frei vor uns liegt. Denn wir haben den Herrn, unseren Gott, gesucht. Wir haben ihn gesucht und er hat uns Ruhe gegeben ringsumher. So bauten sie und es gelang ihnen. Und Asa hatte ein Heer, das Langschild und Speer trug. 300.000 Mann aus Juda und 280.000 aus Benjamin, die Kurzschilde trugen und mit Bogen schossen. Diese waren alle starke Helden. Das ist die Einführung, die uns zum König Asa gegeben wird. Asa war der dritte König seit Salomo. Der dritte König, der nur noch den Süden Israels, nämlich Juda, regierte. Also erst Salomo, dann Rehabeam, unter ihm die Reichsteilung, dann sein Sohn Abia und dessen Sohn war dann Asa. Wie ihr wisst und ich schon angedeutet habe, hat ja Salomo leider in späten Jahren es stark zugelassen und gefördert, dass auch fremde Götter im Raum Israels angebetet wurden. Sein Sohn Rehabiam tritt in diese Fußstapfen und dessen Sohn Abia leider auch. Das heißt nicht, dass sich diese Könige völlig vom Herrn abgewandt haben. Sie waren nicht so abgefallen wie spätere Könige. Und doch, leider, förderten sie in Israel Götzendienst. Das mag einem etwas komisch vorkommen, wenn man die Chronik liest, weil man da gerade von diesen Königen so gute Berichte liest. Ja? Und doch stimmt leider auch das Negative, was ich von ihnen sage. Das erfahren wir dann mehr aus den Büchern der Könige. Denn in 1. Könige 15, dort heißt es von Abia, dem Vater Asas, im 18. Jahr der Regierung Jerobeams, des Sohnes Nebats, also 1. Könige 15, Abvers 1, wurde Abia König über Juda. Er regierte 3 Jahre lang in Jerusalem. Der Name seiner Mutter war Maacha, eine Tochter Abisaloms oder Absaloms. Und er wandelte in allen Sünden seines Vaters, die dieser vor ihm getan hatte, und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Über Asa hingegen fällt auch das Buch Könige, das Urteil, 1. Könige 15, 11. Und Asa tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Und das ist ein sehr schönes Urteil in den Büchern der Könige und sehr selten. Ja, Asa ist im Allgemeinen ein guter König und wir können ja auch gut viel Gutes von ihm lernen. Wir lesen gerade in diesen ersten 7 Versen in 2. Chronik 14 von dem Guten, was er nach Amtsantritt getan hat. Erstmal lesen wir davon, wie er gerade mit diesen Götzen wieder aufräumte, die sein Vater und sein Großvater und sein Urgroßvater eingeschleust hatten. Er war bestrebt, Gottes Gebot zu halten. Und nicht nur das, er forderte auch ein, dass Gottes Gebot gehalten wird. Ja, es heißt, er gebot Juda, den Herrn, den Gott ihrer Väter, zu suchen und nach dem Gesetz und Gebot zu handeln. Ja. Gerade, natürlich sind das jetzt noch andere Zustände, als wir heute haben. Gerade diese ganze Geschichte mit diesen komischen Götzenbildern, ja, ist normal, dass es uns da schwerfällt, den Bezug zu finden. Götzen kann man auf verschiedene Weise anwenden. Damals war es in erster Linie für die Leute, dass sie eben, ja, sie passten sich der Denk-, Glaubens- und Lebensweise der Völker um sie herum an, ja. Sie waren, es reicht ihnen nicht, ja, auf Gott allein zu vertrauen. Nein, da kam einer mit einem Standbild und sagte, wenn du dem jeden Mittwoch räucherst, dann wird deine Ernte besser. Und, ja. Das waren Gründe, weshalb sie solche Götzenbilder aufgebaut haben. Und es war damit der Inbegriff davon, ich vertraue dem einen Gott, der sich uns als Volk geoffenbart hat, nicht mehr. Ich setze mein Vertrauen auf andere Götter. Und vielleicht haben diese Götter ja auch noch ein besseres, ja, bessere Gesetze, sind nicht so kleinlich, erlauben mir mehr von meinen Lüsten nachzugehen. Und deshalb waren, ja, diese Götzenbilder, der Inbegriff davon, vom Glauben abzufallen. Das Entfernen der Götzen hingegen, der Inbegriff davon, zum wahren Glauben zurückzukehren. Ja, wie wenn wer sich heute zum wahren Evangelium bekehrt. Ja, wer unbekehrt ist, der vertraut nicht dem wahren Gott, sondern vertraut auf andere Dinge, sucht in anderen Dingen seine Freude und seine Erfüllung, in den Wegen dieser Welt, Ja? Oder vielleicht auch wirklich in anderen Religionen. Sucht an anderen Orten Glück, Zufriedenheit und Erfüllung, Hilfe, Trost. Und wer sich bekehrt, erkennt an, nein, in Gott allein ist Frieden zu finden. Ja? Weil gegen ihn allein sich meine Sünde gerichtet hat und von ihm allein auch ich einmal gerichtet werde. Ja? Wer umkehrt zu Gott, bekennt, dass dieser eine Gott der wahre Richter ist und dass vor ihm allein ich verantwortlich bin, erkennt seine Schuld vor ihm an und glaubt und vertraut, dass von ihm allein wir auch alles zu erwarten haben. Und vertraut natürlich auch heute auf Christus, dass er uns diesen Weg zugesichert hat, dass Gott uns auch wirklich wieder annimmt, wenn wir so von den Wegen der Welt umkehren zu ihm. Ja, Asa, ja, forderte also die Rückkehr zum wahren Glauben, zum wahren Gott und damit natürlich auch zur wahren Suche nach Frieden mit Gott und zum wahren Leben mit Gott. Aber nicht nur das, er forderte auch natürlich damit verbunden auch, dass die Menschen sich wieder an seine Gebote hielten. Und was auch ein schöner und auch tiefer Ausdruck ist, den wir in diesen Versen finden und auch häufiger noch im Leben Asas und der Chronik allgemein. Er befahl Juda, den Herrn, den Gott ihrer Väter, zu suchen. Gott suchen. Das ist ein Begriff, der häufig vorkommt in der Chronik und speziell im Leben Asas. Was heißt es, Gott zu suchen? Dieses Wort suchen, ja, natürlich sucht man ihn nicht im Sinne von, wie wenn ich jetzt meinen Geldbeutel verlegt habe, oh, ich finde ihn nicht und muss ihn und suche ihn. Nein, suchen, das beschreibt ein Verlangen. Ja, das Wort wird in anderem Zusammenhang übersetzt mit forschen, studieren, erkundigen, fragen. Es ist ein Verlangen, ein beständiges Streben nach etwas. Wer Gott sucht, hat ein Verlangen, Gott zu kennen, ihm zu dienen und auf ihn zu vertrauen. Denn in diesen Zusammenhängen wird es verwendet. Gott zu suchen bedeutet danach zu suchen, sein Gebot zu verstehen, seinen Willen zu verstehen und danach zu handeln. Immer neu danach zu suchen, in immer neuen Situationen, immer genauer Gottes Willen zu erkennen. Es bedeutet aber auch, ihn als Person zu suchen, ihn kennenzulernen, zu erkennen, wie dieser Gott ist. Eine tiefere Beziehung und Verbindung zu diesem Gott zu suchen. Und es bedeutet eben auch, Gott zu suchen heißt auch, seine Hilfe, seinen Beistand, seinen Segen zu suchen. Wie wir es auch gleich sehen. Und dieses beständige Streben nach Gott, das zeichnet Asa und das ist auch, worin er uns zum Vorbild ist, ja. Leben mit Gott ist ein beständiges Suchen, ein Verlangen, ein Voranschreiten. Ja? Wie Paulus sagt auch in Philipper 3, ich sage nicht, dass ich es schon erlangt hätte, dass ich schon vollkommen wäre. Ich jage aber danach. Ich strebe danach beständig, unaufhörlich, mit ganzem Eifer. Gott suchen. Such Gott wie Asa. Auch indem du, wenn noch nicht zu dem Herrn überhaupt erstmal umkehrst, Frieden mit ihm suchst und dann auch fleißig danach suchst, seine Gebote zu halten, darum bemüht bist, auch wie Asa, unter anderen es zu fördern, andere dahin zu bringen, zu diesem Gott umzukehren. Ja. Und ja, wir sind keine Könige, aber wer eine Familie hat oder auch Gemeindeleiter ist, er kann sich auch an Asa das Beispiel nehmen, auch unter dem ihm anvertrauten Bereich den Gehorsam gegenüber Gott zu fördern, einzufordern, soweit das möglich ist. So suchte Asa Gott in Friedenszeiten. Ja, das haben wir gelesen hier. Gott gab ihm Ruhe, mehrere Jahre. Ja, das war auch Gottes Lohn für seine treue Umkehr. Aber das heißt nicht, dass Gott für immer Frieden und Ruhe gab. Und ich lese darum nun weiter ab Vers 8 bis zum Ende von Kapitel 14. Dort lesen wir: Aber Serach, der Kuschiter, zog aus gegen sie mit einem Heer von 1000 mal 1000, dazu 300 Streitwagen, und er kam bis Maresha. Und Asa zog aus ihm entgegen, und sie rüsteten sich zum Kampf im Tal Zephata bei Maresha. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sprach: Herr, bei dir ist kein Unterschied zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich, und in deinem Namen sind wir gegen diesen Haufen gezogen. Du, Herr, bist unser Gott. Vor dir behält der Sterbliche keine Kraft. Da schlug der Herr die Kuschiter vor Asa und vor Juda, so dass die Kuschiter flohen. Und Asa samt dem Volk, das bei ihm war, jagte ihnen nach bis nach Gerar. Und von den Kuschitern fielen so viele, dass sie sich nicht erholen konnten, sondern sie wurden zerschmettert vor dem Herrn und vor seiner Heerschar. Und sie trugen sehr viel Beute davon. Und sie schlugen alle Städte um Gerar her, denn der Schrecken des Herrn kam über sie. Und sie plünderten alle Städte. Es war nämlich viel Beute darin. Auch die Zeltlager der Hirten schlugen sie und führten viele Schafe und Kamele hinweg und kehrten wieder nach Jerusalem zurück. Krieg kommt auf. Krieg, ein gewisser Kuschit. Kusch war ja ein Land, Volk in Afrika. Manche gehen davon aus, dass dieser Serach zu dieser Zeit auch über Ägypten herrschte, ist aber nicht sicher belegt. Auf jeden Fall kommt er mit einem Heer von 1000 mal 1000. Wer halbwegs Kopf rechnen kann, weiß, dass das 1 Million ist. Und damit etwa das Doppelte von dem, was Asa zur Verfügung stand. Zusätzlich hatten sie Streitwagen. Das muss damals wirklich eine krasse Kriegswaffe gewesen sein. Ja. Rein militärisch betrachtet also unterlegen. Aber genau in dieser Situation zeigt Asa, dass er nicht nur in Friedens-, sondern auch in Kriegs- oder Notzeiten den Herrn suchte. Und dieses Bekenntnis ist natürlich sehr eindrücklich. Herr, bei dir ist es kein Unterschied zu helfen, wo viel oder keine Kraft ist. Das ist mein Bekenntnis. Ja, in Elberfelder heißt hier, bei dir ist kein Unterschied, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber bei dir ist es kein Problem, zwischen dem Schwachen und dem Starken zu helfen. Aber ja, bei Gott ist es kein Unterschied, ob ich jetzt schwach oder stark bin. Das war sein Glaube. Und darum ist er im Glauben und Vertrauen auf den Herrn in den Krieg gezogen. Interessant ist, es war keiner, der aus diesem Glauben heraus seine Verantwortung hat schleifen lassen. Er hat trotzdem die Friedenszeit genutzt, Städte zu befestigen, ja, wehrfähig zu machen und ein Heer auf die Beine zu stellen. Ja, er kam seiner Verantwortung als König nach, aber vertraute dann doch allein auf den Herrn. Und das ist ein Spagat, den wir lernen müssen. Wenn wir treu sind und unserer Verantwortung nachkommen, dann ehren wir dadurch auch den Herrn, indem wir unser Bestes tun, die von ihm gegebene Position auszufüllen. Und dennoch sind wir gefordert, unser Vertrauen dann allein auf ihn zu setzen. Denn so wie, wenn wir in Unterzahl sind und schwach sind, es für Gott kein Problem ist, dennoch gewinnen zu lassen, so ist es auch kein Problem, dass wenn wir in Überzahl sind, dass wir dennoch verlieren. Wir kämpfen jetzt keine Kriege, aber ich denke, ihr kriegt das hin, das zu übertragen. Auf sonstige Lebenssituationen. Ja. Er zeigte, dass auch in Not sein Suchen auf den Herrn gerichtet war. Und auch das ehrt den Herrn und will der Herr. Nicht nur, dass man ihm dient, sondern auch, dass man ihm vertraut. Und das tat Asa und es wurde belohnt. Er gewann diesen Krieg. Ja. Und das lehrt eben auch uns, Gott zu vertrauen in ausweglosen Situationen. Wir erkennen auch viel von Gottes Handeln eben in diesem Kapitel. Was tut Gott? Gott belohnt Treue. Gott sendet Prüfung und belohnt wiederum die Treue in der Prüfung. Es lohnt sich. Das ist eine Wahrheit, die immer wieder durch die ganze Chronik sich durchzieht. Es lohnt sich immer, dem Herrn treu zu sein. Und du wirst es immer bereuen, es nicht zu sein. Aber kommen wir nun zu Kapitel 15. Und ich lese wieder die ersten 7 Verse. Und der Geist Gottes kam auf Asaria, den Sohn Odets. Und er ging hinaus Asa entgegen und sprach zu ihm: Hört mir zu, Asa und ganz Juda und Benjamin. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, so wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, so wird er euch verlassen. Israel war lange Zeit ohne den wahren Gott und ohne einen Priester, der lehrt, und ohne Gesetz. Als es aber in seiner Not zu dem Herrn, dem Gott Israels, umkehrte und ihn suchte, da ließ er sich von ihm finden. Und in jenen Zeiten hatten die, welche aus- und eingingen, keinen Frieden, sondern es kamen große Schrecken über alle Bewohner der Länder. Und ein Volk stieß mit dem anderen zusammen, und eine Stadt mit der anderen, denn Gott erschreckte sie durch allerlei Drangsal. Ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Werk hat seinen Lohn. Ja, Asa hat einen großen Sieg errungen, gegen ein großes Heer, einen großen Glaubenserfolg geschafft und hat durch Gottes Gnade und zu Gottes Ehre, ja, überwunden. Herrlich, schön. Und nun sendet ihm Gott einen Propheten entgegen. Allerdings nicht, um ihn zu beglückwünschen, sondern um ihn zu warnen. Denn gerade Zeiten des Sieges, wo man überwunden hat, sind Zeiten, in denen man anfällig wird. Anfällig für Versuchung und Sünde. Deshalb habe ich auch dieses 2. Kapitel überschrieben mit Bleib dran, wie Asa. Und dieses Bleib dran, das ist die Aufforderung dieses Propheten. Ja? Er sagt, ja, der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Wenn ihr ihn aber verlasst, so wird er euch verlassen. Und vielen ist es eben so geschehen. Ich hatte schon von Salomo erzählt. Auch David fiel in Sünde, nachdem er viel erreicht hatte. Gideon, nachdem er Israel befreit hatte, fing er auf einmal an mit Götzendienst. Am Punkt des Erfolges, ja, sind wir oft versucht, selbstzufrieden zu werden, nachlässig zu werden, nachlässig in geistlichen Pflichten. Ja? Ich kenne das auch von mir. Ja? Ich bin schon lange nicht mehr, preis den Herrn, in diese Versuchung getappt, nach der Predigt zu sagen, oh, geschafft. Und jetzt erstmal Ruhe. Ja. Nein, nicht wieder Bibel lesen. Das habe ich jetzt genug die letzten Tage. Und dann geht's abwärts. Dann geht's abwärts. Bleib dran, auch wenn du gerade einen Sieg errungen hast. Ja, nach dem Sieg, oder ein anderes Beispiel, was ich leider auch von mir kenne, manchmal, da drängt einen der Herrn, den Herrn, ein Zeugnis, dich, vielleicht kennst du das auch, ein Zeugnis zu sein in deinem Umfeld, Menschen von Christus zu erzählen, und dann tust du das ein paar Mal, und dann hast du es geschafft. Dann bin ich wieder gut, kann wieder mit gutem Gewissen zur Arbeit oder sonst wohin gehen, ohne diesen unangenehmen Drang zu verspüren. Ja. Die Hände sinken lassen. Nein, es gilt, dran zu bleiben, nicht nachlässig zu werden, nicht selbstzufrieden. Auch Stolz ist eine Gefahr von Sieg. Viele geistliche Leiter, von vielen habe ich schon gelesen, ich habe leider kein Beispiel jetzt gefunden, die, weil sie so viel erreicht hatten, in Stolz gefallen sind und dadurch ihr ganzes Werk verdorben haben. Stolz und Selbstzufriedenheit. Hüte dich davor. Davor warnt dieser Prophet nun, indem er ihm sagt, ja, Gott ist gerade mit dir, aber nur so lange, wie du auch mit ihm bist. Du hast es nicht so weit geschafft, dass du nicht mehr fallen könntest. Und das ist die Gefahr, was man denken könnte. Und so dachte auch David an einer Stelle. Ich schlage Psalm 30 auf. Psalm 30, die Verse 7 und 8. Dort schreibt er, und ich sprach, als es mir gut ging, ich werde ewiglich nicht wanken. Herr, durch deine Gnade hattest du meinen Berg fest hingestellt. Als du aber dein Angesicht verbargst, wurde ich bestürzt. Ja. Das ist die Gefahr zu denken. Ich habe es jetzt so weit geschafft, ich falle nicht mehr. Ich bin so weit oben, von da komme ich nicht mehr runter. Ich werde ewiglich nicht wanken. Ich bin jetzt so gut mittlerweile, so eng mit dem Herrn, so treu, habe so viel Sünde überwunden, die kommt nicht wieder zurück. Stolz für immer abgelegt, Angst für immer abgelegt. Das ist eine Gefahr, so zu denken. Und er erinnert ihn dann daran, also diese Erzählung in den Versen 3 bis 6, weist mit ziemlicher Sicherheit auf die Richterzeit zurück, indem er ihn eben daran erinnert, Israel hat es schon oft geschafft, sich in Not zu bringen, indem es wieder von Gott abgefallen ist. Sie haben schon oft geschafft, wieder kaputt zu machen, was sie erreicht haben. Und er beschreibt dann eben, dass es damals schreckliche Zeiten waren. Erst als sie ihn wieder suchten, Vers 4, ließ er sich von ihnen finden. Ja, Gott ist treu. Und er lässt sich finden von dem, der ihn sucht. Aber der ihn verlässt, hinter sich lässt, ja, den verlässt auch er. Und darum die Ermahnung in Vers 7, ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht sinken. In anderen Worten, bleibt dran. Denn euer Werk hat seinen Lohn. Es gibt Lohn für treue Nachfolge. Asa blieb dran. Und auch wir sollen dranbleiben. Und wir sehen das nun in den Versen, in den restlichen Versen des Kapitels, die ich nun vorlese, wie Asa dranblieb. Als nun Asa diese Worte und die Weissagung des Propheten Oded hörte, fasste er Mut. Und er schaffte die Gräuel weg aus dem ganzen Land Juda und Benjamin und aus den Städten, die er auf dem Bergland von Ephraim erobert hatte. Und er erneuerte den Altar des Herrn, der vor der Halle des Herrn stand. Und er versammelte ganz Juda und Benjamin und die Fremdlinge, die bei ihnen aus Ephraim, Manasse und Simeon, denn eine große Zahl von Leuten lief aus Israel zu ihm über, als sie sahen, dass der Herr sein Gott mit ihm war. Und sie versammelten sich in Jerusalem im dritten Monat, im 15. Jahr der Regierung Asas. Und sie opferten dem Herrn an jenem Tag von der Beute, die sie mitgebracht hatten, 700 Rinder und 7000 Schafe. Und sie gingen den Bund ein, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, suchen wollten, mit ihrem ganzen Herzen und ihrer ganzen Seele. Jeder aber, der den Herrn, den Gott Israels, nicht suchte, nicht suchen würde, der sollte sterben, ob klein oder groß, ob Mann oder Frau. Und sie schworen dem Herrn mit lauter Stimme, mit Jauchzen, Trompeten und Schofarhörnern. Und ganz Juda freute sich über den Eid, denn sie hatten mit ihrem ganzen Herzen geschworen. Und sie suchten ihn mit ihrem ganzen Willen. Und er ließ sich von ihnen finden, und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher. Auch setzte der König Asa seine Mutter Maacha ab, dass sie nicht mehr Gebieterin war, weil sie der Aschera ein Götzenbild gemacht hatte. Und Asa hieb das Götzenbild um und zermalmte es und verbrannte es im Tal Kidron. Aber die Höhen kamen nicht weg aus Israel, Doch war das Herz Asas ungeteilt sein Leben lang. Und er brachte das, was sein Vater geheiligt und was er selbst geheiligt hatte, in das Haus Gottes, nämlich Silber, Gold und Geräte. Und es gab keinen Krieg bis zum 35. Jahr der Regierung Asas. Asa blieb dran. Wir lesen: Als nun er die Worte hörte, fasste er Mut. Und nun greift er eben Dinge an, die Mut fordern. Was tut er? Er zieht nochmal los, um Götzen aus Juda und Benjamin zu entfernen, wie er es vorher schon gemacht hatte. Vielleicht genauer, vielleicht um zu bereinigen, was sich wieder neu aufgebaut hat. Denn, ja, wie mit vielen Sünden, so ist, war es auch damals mit Götzen, so schnell sie weg waren, so schnell waren sie wieder da. Aber nicht nur das, er geht auch in Bereiche, die ihm bis dahin scheinbar zu riskant waren. Ja? Er geht auch in die Städte, die aus dem Bergland Ephraim hinzuerobert wurden. Ja? Vielleicht Gebiete, in denen er weniger Rückhalt hatte mit dieser Aktion in der Bevölkerung. Er ging in Gebiete, die schwieriger waren. Er blieb dran. Er erneuerte auch den Altar des Herrn. Er investierte in die Anbetung. Und auch ein Bild dafür, er ruhte sich nicht einfach aus dem aus, was schon da war. Ja, da ist ja ein Altar. Passt. Anbetung, Haken. Nein, Anbetung ist auch etwas, was immer wieder erneuert werden muss. Beziehung zu Gott muss immer wieder neu gepflegt und neu gesucht und aufgebaut werden. Und ohne dies ist auch sonst nichts möglich. Die persönliche Beziehung und Anbetung des Herrn, ja, daraus fließt auch die Kraft für alles Übrige. Ja, dann, was lesen wir weiter? Er macht ein großes Fest. Es ist nicht ganz sicher, welches. Im dritten Monat, in diesem Monat war das sogenannte Wochenfest. Es könnte dieses gewesen sein, das er groß aufgezogen hat. Aber er macht ein großes Fest, opferte viele Tiere, gerade auch aus der Beute, die er ja gemacht hatte. Und dann machten sie einen Bund mit dem Herrn. Keinen ganz neuen, sondern sie frischten nur den alten wieder auf. Sie verpflichteten sich selbst wieder zu neuer und mehr Verbindlichkeit. Ja, was hier natürlich befremdlich ist, in Vers 13, wer den Herrn nicht suchen würde, der sollte sterben. Ja, hart, ja, aber einfach nur das Bekenntnis, wir wollen durchziehen, was das Gesetz fordert. Den Herrn nicht zu suchen, ja, bedeutet, andere Götter zu suchen. Und darauf stand eben damals im mosaischen Gesetz die Todesstrafe. Ja. Befremdlich heute, warum? Damals setzte Gott auf Erden durch Menschen seine Gerechtigkeit durch. Ja? Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wer sich von Gott abwendet, verdient den Tod. Heute tut er das nicht. Wir haben nicht das Mandat, Gottes Gerechtigkeit auf Erden umzusetzen. Aber wir wissen, dass der Tag kommen wird, wo jeder einmal vor Gott steht und dort Gott seine Gerechtigkeit umsetzen wird. Es sei denn, der Mensch oder du hast hier schon Gott gesucht und in Christus gefunden und Vergebung erlangt. Sollte uns also nicht zu sehr befremden, auch wenn es natürlich nicht nachzuahmen gilt. Heute. Sie suchten aber, und das kommt hier durch, sie suchten den Herrn mit ihrem ganzen Herzen. Kommt dann auch zum Ausdruck, wenn es beschrieben wird, sie schworen mit lauter Stimme, mit Jauchzen und Trompeten, und dann freuten sie sich über den Eid, denn sie hatten mit ganzem Herzen geschworen. Und auch das ist etwas, was ja unter dem Stichwort dranbleiben kommen sollte und muss. Eifer. Diene dem Herrn mit Eifer. Entfache neuen Eifer. Und was auch schön beschrieben ist, Sie suchten ihn mit ihrem ganzen Willen. Vers 15. Sie suchten ihn mit ihrem ganzen Willen. Mit vollem Verlangen und voller Überzeugung. Ja? Spätestens jetzt ist euch wahrscheinlich bewusst, okay, das ist jetzt ein bisschen viel, was hier jetzt von uns gefordert wird. Und es glücklicherweise bin ich auf Psalm 51 gestoßen. Ich möchte dazu einen Vers daraus vorlesen. Psalm 51. Ja, ihr wisst, der Psalm, den David schrieb, als er in Sünde gefallen ist. Und ich lese Vers 14. Psalm 51, Vers 14. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Das, was Chronik uns zeigt, was sie vorbildlich taten, das sagt uns David, das musste er von Gott erbeten. Das konnte er nicht einfach aus sich selbst heraus erzeugen. Dieses volle Verlangen, diesen absoluten Willen. Ja, wir haben uns dafür zu entscheiden, dem Herrn zu dienen. Und doch steht auf der anderen Seite, Gott muss wollen und vollbringen wirken. Und ja, wir tun gut daran, diese ganzen Ermahnungen uns zu Herzen zu nehmen. Die Ermahnungen, treu zu sein, Gott zu suchen, dran zu bleiben. Aber gleichzeitig uns auch daran zu erinnern, wir können es nicht aus uns, aber in Gott können wir es. Wir haben die Möglichkeit, wie David zu beten, Herr, gib mir diesen willigen Geist. Ich lese diesen Text und erkenne, in mir ist nicht, was hier diese Menschen taten. Ein williger Geist, völlige Freude, sich völlig dem Herrn zu weihen. In ja, Mut zu fassen, um noch treuer in die Nachfolge zu gehen, wie wir es bei Asa sagen. Ja. Ja, die Kraft ist nicht in uns. Wir wollen nicht, ich will nicht einfach, wenn ich hier das Alte Testament predige, ins Gesetz zurückfallen und einfach von dir fordern, aus dir selbst heraus Heiligkeit zu bewirken. Nein, wir können es nur durch Christus, aber in ihm können wir es. In der Kraft, die er darreicht, wenn wir auf ihn vertrauen, unsere eigene Unfähigkeit erkennen und anerkennen und von ihm die Hilfe erbeten und auf ihn vertrauen. Und das bedeutet es, aus Gottes Kraft zu handeln. Und das ist das Neue, was uns ja auch Christus im Vergleich zum Gesetz erschlossen hat. Er hat uns frei gemacht von der Macht der Sünde. Deshalb, wer auch immer sich unfähig fühlt, Gott in Treue nachzufolgen, ja, es ist normal, diese Unfähigkeit in sich zu fühlen. Denn es ist Unfähigkeit in uns. Aber im Vertrauen auf den Herrn liegt die Kraft zu schaffen, was wir aus dem Fleisch heraus nicht können. Das Evangelium ist nicht nur Jesus starb am Kreuz, um uns die Schuld zu nehmen, sondern auch die Macht der Sünde zu brechen. Das ist auch ein Teil des Evangeliums. Christus starb am Kreuz, ja, damit unsere Schuld für immer mehr versenkt ist, damit wer an ihn glaubt, ewiges Leben hat, obwohl er noch Sünder ist und es nicht verdient hat, aber auch, dass die Macht der Sünde gebrochen ist und ja, obwohl wir noch im Fleisch sind, wir befähigt werden, Gott aus seiner Kraft zu dienen, zu tun, was wir früher nicht konnten, gerecht und Gott wohlgefällig zu leben. Ja, nicht in Vollkommenheit und doch auf einmal befähigt, dieses Streben, dieses Suchen, wie auch Paulus es tat, es zu beginnen und immer weiter voranzuschreiten. Wir haben in Christus die Fähigkeit und die Kraft dafür, im Vertrauen auf ihn. Und dieses Vertrauen gilt es natürlich auch im Glauben zu ergreifen, in dem Moment, in dem ich dran sitze und zum 8. Mal in die gleiche Sünde gefallen ist oder zum 80. Mal und nur Unfähigkeit in mir spüre, dann ist es auch Glaube zu sagen, nein, Herr, du hast die Macht der Sünde gebrochen und im Vertrauen auf dich werde ich wieder starten und weiter gegen die Sünde kämpfen. Und du wirst mir den Sieg schenken. Und darauf vertraue ich. Das bedeutet, aus Glauben und Gnade und in der Kraft Gottes zu leben. Vertrauen auf ihn. Zurück zur Chronik. Ja, sie dienten ihm mit ganzem Willen. Und zuletzt noch etwas, was wohl viel Mut erforderte. Er setzte seine Mutter Maacha ab. Eigentlich seine Großmutter. Wer mit dem Alten Testament vertraut ist, weiß, dass ja oftmals Mutter oder Vater für Großeltern oder Urgroßeltern verwendet wird. Er setzte sie ab. Warum? Sie war damals in einer hohen Machtstellung, war Gebieterin, aber betrieb Götzendienst. Und scheinbar hatte er damals noch nicht den Mut, sie abzusetzen. Nun hatte er ihn. Er blieb dran und ja, tat nun Dinge, die er sich zuvor nicht getraut hatte. Zuletzt lesen wir, dass er viel für das Haus Gottes gab, nämlich Silber, Gold und Geräte. Er heiligte seinen Besitz oder viel von seinem Besitz dem Herrn. Ja. Wie kannst du dranbleiben? Ja. Frage dich, bist du mit dir selbst zufrieden? Ja, weil du vielleicht schon viele Kämpfe mit der Sünde ausgefochten hast. Denkst du, du hast jetzt einen Grad der Heiligkeit erreicht, mit dem wäre ich eigentlich zufrieden, wenn ich mit dem durchkomme? Nein, es gilt zu streben weiter. Gibt es Sünden in deinem Leben, mit denen du dich arrangiert hast und die du nicht mehr so genau nimmst? Ja, ich wurde erst vor kurzem überführt, dass bei mir das mit den Pausenzeiten bei der Arbeit der Fall war. Preis den Herrn, er hat mich überführt. Was auch immer. Der Geist tue sein Werk in euren Herzen. Gibt es Bereiche in der Nachfolge, die dir bisher zu viel Mut erfordern? Solltest du dich Gott neu verpflichten? Oder hindern vielleicht dich familiäre Bande oder andere daran, in manchen Bereichen Gott treu zu sein? Gibst du dem Herrn, wie Asa es tat? Bleib dran. Es ist gut, wenn du schon Kämpfe ausgefochten hast, wenn du schon manches mit dem Herrn erreicht hast. Es kann dir Kraft geben, aber nimm es nicht als Ausrede einzuknicken, sondern bleib dran. Nur noch das letzte Kapitel. Knick nicht ein wie Asa. Und verzeiht mir bitte das Überziehen. Kapitel 16. Ich lese die ersten 6 Verse. Im 36. Jahr der Regierung Asas zog Baesa, der König von Israel, herauf gegen Juda und er baute Rama zur festen Stadt aus, um Asa, dem König von Juda, keinen Ausgang und Eingang mehr zu lassen. Da nahm Asa aus dem Schatz im Haus des Herrn und im Haus des Königs Silber und Gold und sandte zu Ben-Hadad, dem König von Aram, der in Damaskus wohnte, und ließ ihm sagen, es besteht ein Bund zwischen mir und dir, zwischen meinem Vater und deinem Vater. Siehe, ich sende dir Silber und Gold, geh hin, brich deinen Bund mit Baesa, dem König von Israel, damit er von mir abzieht. Und Ben-Hadad hörte auf den König Asa und sandte seine Heerführer gegen die Städte Israels. Die schlugen Ion, Dan, Abel-Mayim und alle Vorratsplätze der Städte in Naphtali. Als Baesa dies hörte, ließ er davon ab, Rama zu bauen und stellte seine Arbeit ein. Da holte der König Asa ganz Juda herbei und sie trugen die Steine und das Holz, womit Baesa gebaut hatte, von Rama weg und er baute damit Geba und Mizpah zur festen Stadt aus. Was geschieht hier? Der König Nordisraels, Baesa, war im Krieg mit, also sie hatten nicht dauerhaft Krieg, aber sie waren im verfeindeten Zustand beständig, Norden und Süden. Und er kommt nun und baut die Stadt Rama zu einer festen, also kriegsfähigen Stadt aus. Rama lag etwa 8 Kilometer nördlich von Jerusalem, von der Hauptstadt Judas. Eine kurze Anmerkung, es heißt im 36. Jahr der Regierung Asas. Wer eine Studienbibel hat, kann mehr darüber lesen. Es heißt in 1. Könige, dass Baesa etwa im 26. oder 27. Jahr Asas starb. So haben wir hier eine Diskrepanz. Es gibt verschiedene Arten, wie versucht wurde, das zu lösen. Es gibt ja oftmals unterschiedliche Zählweisen in den Königs- und Chroniksbüchern. Darin könnte ein Grund liegen. Es könnte aber auch sein, dass hier einfach ein Abschreibfehler besteht, bei 16, 26, 36 recht, ja, einfach, recht nah beieinander liegen im Hebräischen. Und nur um das anzumerken, das stört unser Vertrauen in die Schrift nicht. Wir wissen, dass Gott nicht das Original behalten hat, sondern Abschriften. Und ja, es gibt und wenn man Abschriften vergleicht, weiß man, dass es in manchen Nuancen von Unterschieden gibt. Ja, es wurde von Menschen abgeschrieben. Es gibt hier und da einen Zahlendreher und dergleichen. Aber wir wissen auch, dass der Sinn in sich und die Wahrheit noch enthalten ist. Das wissen wir, dass Gott das bewahrt hat. Und das ist, was der Herr meint, wenn er sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das nur in Kürze. Also, Baesa baut diese Stadt. Warum? Um Juda damit zu bedrängen, vielleicht in Zukunft einen Angriff zu starten. Auch um ihm kein Aus- noch Eingang zu lassen. Wahrscheinlich, weil immer mehr Leute zu Juda überliefen, um das zu unterbinden. Und nun findet sich Asa ja eigentlich in einer Situation wieder, in der er schon mal war. Ja, er wird angegriffen. Und damals wissen wir noch, wie er ganz stark geantwortet hat oder gesprochen hat, bei Gott ist es kein Problem, auch zu helfen, wenn wir schwach sind. Aber diesmal gibt es einen Unterschied. Asa sieht auch einen Weg, sich selbst zu helfen. Asa war ein kluger Mann, ein kluger König. Wir sehen das, indem er, wie er sein Reich baute, ausbaute. Und deshalb kommt ihm eine Idee. Und er greift auf die Politik zurück. Und zwar aber auf eine Art, die Asa gefiel und die Juda gefiel, aber die Gott nicht gefiel. Denn erstens, er vertraute nicht auf den Herrn. Zweitens, nahm er Schätze aus Gottes Haus. Also er entehrte damit auch das Haus Gottes. Drittens, brach er damit sein Gelübde, denn er hatte diese Dinge geheiligt, das heißt Gott versprochen. Und viertens, ja, machte er gemeinsame Sache mit den Feinden Gottes. Fünftens stiftete er ihn ja eigentlich auch zur Sünde an, weil er ihm sagte, brich deinen Bund. Und das Schlimme ist, wie so oft bei Sünde, es scheint erstmal zu funktionieren. Ja? Baesa muss abziehen und Asa ist so clever, sogar hinzugehen, das Baumaterial zu stehlen und damit seine eigenen Städte auszubauen. Und auf einmal hatte nicht Baesa eine befestigte Front zu Juda, sondern Asa eine befestigte Front zu Israel. Und Warren Wiersbe schreibt treffend, ja, es scheint alles geklappt zu haben. Alle waren so glücklich mit dem Ergebnis dieses Vertrages, alle außer dem Herrn. Darum sendet er nun wieder einen Propheten. Und ich lese ab Vers 7. Aber zu jener Zeit kam Hanani, der Seher, zu Asa, dem König von Juda, und sprach zu ihm. Weil du dich auf den König von Aram verlassen hast und hast dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, verlassen, darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entkommen. Waren nicht die Kuschiter und Lubier ein gewaltiges Heer mit sehr vielen Streitwagen und Reitern? Dennoch gab sie der Herr in deine Hand, als du dich auf ihn verlassen hattest. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Du hast hierin töricht gehandelt, darum wirst du von nun an Krieg haben. Wieder kommt ein Prophet, aber diesmal um ihn zurechtzuweisen. Und die Hauptschuld, die ihm vorwirft, du hast dich nicht auf den Herrn verlassen, sondern auf diesen König und damit letztlich auf dich selbst und deine Klugheit. Selbstvertrauen, ja, ist eben eine Gefahr. Und deshalb, ja, stellt diese Geschichte die Frage an dich: Bist du bereit, Gott zu vertrauen, obwohl du dir selbst durch Sünde helfen könntest? Und vielleicht nicht mal durch die alleroffensichtlichste Sünde, sondern durch etwas, was du dir noch irgendwie im Kopf so hindrehen könntest, dass das schon irgendwie in Ordnung ist. Nein, Gott will, dass wir ihm vertrauen. Und wir lesen auch hier von den Konsequenzen. Erstens, ja, Gott hatte einen viel größeren Segen für ihn vorbereitet, als nur zwei ausgebaute Städte an der Grenze zu Israel. Sondern Gott wollte ihm geben, sowohl Israel zu bezwingen, als auch diesen König, auf den er sich jetzt verlassen hat. Und dieser König sollte noch ein Problem für Asas Sohn werden. Er hat Segen verspielt, mit dem er nicht gerechnet hatte, aber auch hatte er Segen verspielt, den er bereits in der Tasche hatte. Denn nun sagt ihm der Prophet: Von nun an sollst du Krieg haben. Davor hatte Gott mit Frieden gesegnet. Und was auch schlimm ist, er hatte es verspielt, dass Gott sich an ihm verherrlichen konnte. Denn gerade in diesem Abschnitt steht dieser mächtige Vers: Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Willst du, dass Gott sich an dir mächtig erweist? Willst du Gottes Kraft in deinem Leben erfahren? Dann richte dein Herz ungeteilt auf ihn und dein Vertrauen ungeteilt auf ihn. Das ist eine wunderbare Verheißung, die wir hier haben. Gott will mächtig an uns wirken, wenn wir ganz auf ihn vertrauen. Das war der erste, ich beeil mich, der erste Grund, aus dem Asa fiel. Aber leider geht es auch schlecht weiter. Ich lese ab Vers 10 bis Ende. Aber Asa wurde zornig über den Seher und warf ihn ins Gefängnis, denn er zürnte ihm deswegen. Asa unterdrückte auch etliche von dem Volk zu jener Zeit. Und siehe, die Geschichte Asas, die früheren und die spätere, ist aufgezeichnet im Buch der Könige von Juda und Israel. Und Asa wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seines Königreichs, und seine Krankheit war sehr schwer, doch suchte er auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Ja, das Zweite, was Asa noch mehr zu Fall brachte als sein Selbstvertrauen, war Unbußfertigkeit. Viele Könige fielen in Sünde, David, Hiskia, aber sie taten Buße, als sie ermahnt wurden. Asa tat keine Buße. Wir sehen auch die Auswirkungen. Erstens, er bestrafte diesen Propheten zu Unrecht. Dann wich auch, man merkt es, Gottes Wesen von ihm, weil er nun auch Menschen im Volk unterdrückte. Und am Ende seines Lebens kam er eben wieder in eine Situation, in der er auf Gott vertrauen sollte, aber er vertraute eben nicht auf Gott. Ja? Was heißt es, dass er die Ärzte suchte? Ist es verboten, auf die Ärzten zu gehen? Nein. Jesus selbst sagte, die Kranken brauchen einen Arzt. Aber er suchte die Ärzte, das heißt, er vertraute auf sie und er kam nicht auf die Idee, ob da vielleicht Sünde noch in seinem Leben ist, denn sie war da, die er hätte bereinigen sollen. Zudem hatte Israel im Gegensatz zu uns die Verheißung, dass sie gesund sein würden, wenn sie mit dem Herrn wandeln. Das in aller Kürze. Ja. Und das ist das wirklich, ich weiß, ich bin schon sehr über der Zeit, aber das ist wirklich, das sollt ihr euch mitnehmen. Unbußfertigkeit richtet vielleicht mehr geistliche Leben zugrunde als alle anderen. Ja? Denn Sünde, ja, das ist auch die Verheißung des Evangeliums. Wir können mit Sünde immer wieder zum Herrn kommen und Vergebung erlangen. Aber wer in seiner Sünde bleibt und nicht bereuen will, der geht auf einen gefährlichen und schlimmen Weg. Und ich lese noch zu Ende. So legte sich Asa zu seinen Vätern und starb im 41. Jahr seiner Regierung, und man begrub ihn in seinem Grab, das er sich in der Stadt Davids hatte aushauen lassen. Und sie legten ihn auf ein Lager, das man angefüllt hatte mit Gewürzen und allerlei Spezereien, nach der Kunst des Salbenbereiters gemacht, und sie zündeten ihm ein sehr großes Feuer an. Ja. Was heißt das? Das war ein Ehrenfeuer. Ja, sie ehrten ihn nach seinem Tod. Nein, Asas Leben war nicht völlig dahin durch diese eine Sünde. Ja, auch bei Gott waren seine guten Taten nicht alle einfach vergessen. Asa war bestimmt keiner, der zur Hölle gefahren ist. Und doch hat seine Sünde viel von dem Segen eingeschränkt, den Gott hätte geben wollen und können. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Suche den Herrn. Bleib dran, auch wenn du meinst, schon manches erreicht zu haben. Hüte dich vor Selbstvertrauen. Hüte dich noch mehr vor Unbußfertigkeit. Und wenn du den Herrn von ganzem Herzen suchst, wird er sich von dir finden lassen und sich mächtig an dir erweisen. Amen.